Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Herzlich willkommen zum Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich. Mein Name ist Renate Magerl und ich bin heute zu Gast bei Schwester Dominika Sellend. Sie ist Salvatorianerin und leitet das Stern. Das ist ein Tageszentrum für wohnungslose Menschen des Wiener Roten Kreuzes. Schwester Dominika, schön, dass du Zeit hast für den Podcast. Erzähl uns zu Beginn bitte kurz, was ist der Stern, was bietet ihr da an, wer kommt zu euch?
Ja, liebe Renate, danke auch für die Einladung, dass ich die Möglichkeit habe, auch von meiner Arbeit zu erzählen. Was ist der Stern? Der Stern ist ein Tages- und Beratungszentrum für wohnungslose bzw. obdachlose Menschen am und rund um den Praterstern. Mhm. Es bietet wohnungslosen Menschen vor allem den Aufenthaltsort an. Mhm. Uns gibt es seit 2015. Damals ist der Fonds Soziales Wien an das WRK, also an das Wiener Roten Kreuz, herangetreten mit der Bitte, eine Einrichtung aufzumachen, die eben für diese Zielgruppe ein Angebot
noch bietet,
anbietet. Ja, genau.
Oder Räumlichkeiten hat tagsüber.
Räumlichkeiten und auch soziale Beratung und Betreuung. Wir sind mittlerweile eine große Einrichtung geworden. Die Einrichtung ist 500 Quadratmeter und bietet Platz für 85 Wohnung- bzw. obdachlose Personen.
Also 85 Personen können auf einmal bei euch Platz finden.
Genau, richtig.
Tagsüber.
Von wann bis wann habt ihr da auf? Genau, wir machen um 7:30 auf und sperren um 18 Uhr zu. Es gibt eine halbe Stunde Vorarbeit, Vorbereitungszeit und dann Nacharbeitung. Also die Mitarbeiterinnen sind grundsätzlich bis 18.30 Uhr. Hier vor Ort.
Verstehe. Okay.
Was bieten wir an? Mhm. Also grundsätzlich bieten wir eben einen Aufenthaltsraum. Mhm. Wir sind ein Team mittlerweile von 32 Personen. Das sind zu einem Sozialarbeiterinnen, zu einem Betreuerinnen, Zivildienstleistende, zwei Leitungspersonen und auch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, die jetzt ich nicht dazu gezählt habe. Wir bieten Grundversorgung an, das heißt Hygieneartikel, Kleider. Wir haben zweimal in der Woche regelmäßig Kleiderausgabe.
Okay.
Und grundsätzlich, wenn jemand kommt und in Not ist, bekommt die Person auch jederzeit Kleider, die sie benötigt. Wir bieten Kochmöglichkeit. Wir bekommen Lebensmittel von der Wiener Tafel und von privaten Spenderinnen. Es gibt eine Küche für unsere Besucherinnen, wo sie selber auch kochen können. Sie kochen auch sehr gerne und gut. Das dürfen wir auch immer. Es gibt Kochgruppen, es gibt gemeinsames Kochen. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
Das ist ja schön.
Wir bieten auch die Möglichkeit, Wäsche zu waschen. Wir haben Waschmaschinen und Trockner. Wir haben eine medizinische Versorgung. Einmal in der Woche kommt eine Ärztin und auch einmal in der Woche ein Psychiater, also ein PSD-Dienst. Das ist sehr, sehr wichtig, weil viele unserer Besucherinnen auch psychisch, physisch beeinträchtigt sind,
da Hilfe
und Unterstützung brauchen. Genau. Und das ist wirklich ein tolles Angebot. Also da freuen wir uns.
Es ist sehr, sehr, sehr allumfassend, gell? Von Kleidung über Essen, also von diesem Grund.
Ich glaube, man kann sagen, genau, das Ganzheitliche, also das Menschsein einfach,
was für die Seele dann, ja.
Natürlich, der wesentliche, wichtige Teil unseres Angebotes sind auch sozialarbeiterische Beratung und Betreuung.
Die helfen dann den Menschen wieder organisatorisch.
Da gibt es auch unterschiedliche Schwerpunkte. Es kommen Menschen, die knapp vor der Logierung stehen. Es kommen Menschen mit Antrag auf Mindestsicherung. Es kommen Menschen, weil sie in der Familie Schwierigkeiten haben, weil sie auch irgendwie körperlich sich selber nicht versorgen können. Also die Brandweite ist wirklich auch sehr,
also
sehr...
Also das ja allumfassend, wo halt gerade Hilfe benötigt wird, gell?
Genau, so ist es.
Schön, also bei Behörden.
Behördenwege, genau. Wir bitten auch Postadresse, das wird auch sehr gerne angenommen, ja, also postalische Erreichbarkeit. Wir arbeiten auch sehr eng mit dem AMS hier im zweiten Bezirk. Mhm. Und da unterstützen wir auch unsere Besucherinnen beim Lebenslaufschreiben, beim Bewerbungsunterlagen, so ein bisschen Begleitung auf die Jobsuche, Wiedereingliederung an den Arbeitsmarkt. Alles, was dazu so gehört, wobei ich auch sagen muss, das ist sehr schwierig mit unseren Besucherinnen, denn ein Großteil von ihnen kommt aus ehemaligen osteuropäischen Ländern.
Okay.
Die sind auch nicht anspruchsberechtigt hier in Wien, das heißt, sie haben keinen Anspruch auf das Wiener Wohnangebot oder auch auf soziale Unterstützung. Okay. Da ist auch die soziale Arbeit ein bisschen, wie soll ich sagen, angegrenzt.
Ja, da stößt man an die Grenzen.
Grenzen,
ja.
Genau, und dann suchen wir selber nach Wegen und Möglichkeiten, wie es trotzdem möglich ist. Ja, auf jeden Fall. Kreativ sein und schauen, wo, was, welche Möglichkeiten gibt es dennoch, Menschen, die zu uns kommen, zu unterstützen. Es geht vor allem auch, ich glaube, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie zu unserer Gesellschaft dazugehören, dass sie auch das Recht haben, hier zu sein, wie alle anderen Personen. Deswegen feiern wir auch mit ihnen, wir feiern mit ihnen Weihnachten, wir feiern Fasching, wir gehen auch gemeinsam grillen, wir besuchen Museen, Ausstellungen, einfach
also um so ein Stück Normalität und Alltag auch zurückgeben oder ermöglichen, soweit es überhaupt geht.
Das und einfach, dass sie auch das Gefühl bekommen, sie, ist eben, sie gehören dazu.
Genau, sie gehören
also
dazu.
Sie sind jetzt nicht außen, wie sagt man das?
Am Rande.
Am Rande, genau.
Sondern mit
sondern wirklich auch
Teillastkei haben, genau.
Genau, und das, das schätzen wir auch sehr, das schätzen auch unsere Besucherinnen. Mhm. Ja, da freuen sich auch immer, wenn wir gemeinsam was unternehmen, weil auch eben dadurch auch ihnen vermittelt wird, ihr seid so, wie ihr seid auch eben wirklich auch wertvoll oder auch wichtig für uns.
Absolut, genau.
Ja, warum kommen sie zu uns? Es ist so leicht lässt sich das auch nicht sagen. Da sind manchmal so Schicksalsschläge, die irgendwie auch zufällig zur gleichen Zeit auftauchen, wie eine Scheidung, Jobverlust, psychische Erkrankungen, Streit in der Familie, einfach finanzielle Not. Einige haben nicht mehr die Möglichkeit oder die notwendigen finanziellen Mittel, um sich die Miete zu zahlen. Wir sehen jetzt, heute haben wir eben so gesprochen, dass wir auch wahrnehmen, dass nach der Pandemie also doch viele Menschen irgendwie körperlich und auch psychisch abgebaut haben, abbauen. Also das fällt uns extrem auf, auch bei unseren Besucherinnen. Und ich glaube, es gibt keinen Grund. Also was ich sagen kann mit 100% Sicherheit, es gibt, oder ich kenne niemanden, der freiwillig aus freier Entscheidung auf der Straße lebt. Es gab eine Vorgeschichte, viele, also so biografisch jetzt betrachten haben in der Familie Gewalt erfahren, Missbraucherfahrungen. Das hat auch dann dazu geführt, dass sie irgendwann eben ohne Mittel, ohne Obdach auf der Straße stehen.
Also niemand sucht sich das aus.
Niemand sucht sich das aus. Niemand sucht sich das aus, ja.
Schön, dass es dann solche Hilfseinrichtungen gibt, ja, wo aufgefangen wird auch.
Das ist richtig. Und was wir auch so als Rückmeldung von unseren Besuchern immer wieder bekommen, eben diese also große Dankbarkeit in sehr schlichten Worten ausgedrückt, schön, dass es euch gibt. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Ich meine, das ist traurig zu hören. Traurig und schön. Für uns ist es schön, dass wir für viele Menschen doch ein Zuhause geworden sind oder ein Zuhause bieten. Und zugleich ist es doch traurig, dass das ein Zuhause ist, weil Zuhause verbinden wir heute mit einem Netz aus Verwandten, Familien, Angehörigen, die viele von unseren Besucherinnen nicht haben.
Aber schön, dass es so empfunden wird und dass es auch so ankommt.
Gell? Ja.
Dass es Wohlfühlen möglich ist bei euch auch und dass man sich da zu Hause fühlen kann. Ja?
Genau, und das ist eben auch, also da ist die Beziehungsarbeit also sehr normal, dass man sich zu jemandem dazu hinsetzt, gemeinsam Kaffee trinkt, einfach so über alles und nichts spricht, gemeinsam lacht, auch manchmal weint,
genau,
weil wir auch an unsere Grenzen stoßen, dass wir nicht weiter helfen können, weil das Angebot einfach nicht da ist. Und trotzdem ihm das Gefühl zu vermitteln, ihr seid nicht allein. Ja. Also wir sind da und die Personen sind auch herzlich willkommen.
Schön. Ja. Jetzt seid ihr erst vor kurzem umgezogen, da hast du mir schon die schönen neuen Räumlichkeiten gezeigt. Das ist wirklich schön hell und man fühlt sich wirklich gleich wohl. Was hat sich denn verändert mit dem Umzug? Wie ist es denn dazu gekommen und was könnt ihr jetzt mehr anbieten?
Ja, der Umzug war eine große Herausforderung für uns alle.
Endlich geschafft.
Endlich geschafft, wirklich geschafft. Ja, wie es dazu gekommen ist, die alte Einrichtung war sehr klein. Das waren wir in 200 Quadratmeter. Es gab nur ein Büro für Sozialarbeiterinnen mit 3 Arbeitsplätzen. Das Leitungsbüro war zugleich im Arbeitszimmer. Der Psychiater ordinierte dort, das heißt, ich müsste immer ausziehen, wenn sie da waren. Mhm. Es war wirklich sehr klein. Nichtsdestotrotz also war das Angebot auch dort wirklich sehr gut angenommen und bekannt. Ja. Was hat sich verändert? Also eben die Räumlichkeiten. Es ist hell, es ist groß. Wir haben 2 Büros für Sozialarbeiterinnen, wo sie auch wirklich ungestört Beratungsgespräche führen können. Das ist wirklich wichtig, weil Personen, die hier kommen, also sie sind von ihrem Schicksal, von ihrem Leben auch sehr oft betroffen und brauchen auch einen Raum, wo sie auch weinen können.
Ja, mal ungestört.
Ungestört einfach, genau. Und das ist jetzt auch möglich. Ganz neu ist, dass wir Duschen haben. Das hatten wir nicht. Und das ist in einer Einrichtung für wohnungslose Menschen einfach unabdingbar. Also einfach einmal duschen zu können, sich umziehen zu können, frische Kleidung anzuziehen, da bekommen sie auch gleich so ein
besseres Gefühl. Fühlt man sich auch selbst immer besser.
Stimmt, voll, genau. Also vor allem, wenn draußen jetzt so heiß ist, einfach zu duschen. Mhm. Das ist ganz neu. Wir haben jetzt Spins, also wo unsere Besucherinnen auch ihre alles, was sie haben, deponieren Sachen können. Genau. Viele tragen alles, also das Ganze gut und haben mit sich herum und manchmal sind die Rucksäcke doch groß und schwer, weil sie auch Zelt oder auch Schlafsack mittragen. Also jetzt haben sie die Möglichkeit bei uns
das mal zu deponieren.
Zu deponieren.
Sicher aufbewahrt und dann kann man sich's wiederholen.
Genau. Was wir neu haben, seitdem wir umgezogen sind, wir haben einen Ruheraum. Das heißt, wir haben 4 Betten für unsere Besucherinnen und bieten ihnen auch die Möglichkeit, also jetzt sich einmal auszuschlafen. Also wenn man die ganze Nacht und Tag auf der Straße verbringt, wenn man auch eben körperlich beeinträchtigt ist, tut es auch einmal gut, 4-3 Stunden einfach sich, genau. Das ist eben, das gehört, das ist wichtig, das möchte ich erwähnen, weil das auch von unseren Besucherinnen sehr gerne jetzt auch angenommen
ist, glaube ich. Oder auch wenn man sich mal unwohl fühlt. Oder
genau, einfach am sich zurückzuziehen, zu schlafen oder auch einfach zu liegen. Na, wir haben 2 Krankenschwestern, die ehrenamtlich bei uns tätig sind, die kommen auch 2-mal in der Woche. Und es geht vor allem darum, einfach so Wunden zu verbinden, so.
Also zusätzlich zu Ärzten,
einmal in der Woche, genau, kommen die Krankenschwestern auch.
Und von der Größe her ist
ja,
ist
jetzt von der Größe geworden, wir sind 500 Quadratmeter.
Und könnt ihr jetzt auch mehr betreuen?
Wir können jetzt 85 Personen bei uns betreuen. In der alten Einrichtung hatten wir Kapazitäten für 55. Also das hat sich, das ist genau, wir sind schon ziemlich bekannt, also wir haben auch, sagen wir, Stammgäste, die uns seit 2015 kennen und kommen, ich glaube, Mundpropaganda.
Und es ist ja sehr nahe
am Praterstern. Das ist ja nahe am Praterstern.
Gut gelegen.
Wir bieten auch, das habe ich vergessen zu erwähnen, auch einmal am Tag Streetwork. Da gehen die Sozialarbeiterinnen im Praterstern und Umgebung und sprechen Menschen an, laden sie zu uns ein. Und wir machen auch sehr viele Begleitungen, also vor allem Behördenwege, Arzttermine, da gehen die Sozialarbeiterinnen und Betreuerinnen auch immer mit. Weil, also wie ich schon gesagt habe, 90% unserer Besucherinnen sind eben Personen aus Osteuropa. Und da ist auch die Sprache, Muttersprache wichtig.
Dass man da unterstützen kann.
Also im Team haben wir alle Sprachen, die wir auch gebrauchen können. Also super. Tschechisch, Slowakisch, Polnisch, Italienisch, Deutsch, Russisch, Englisch natürlich, Spanisch, Rumänisch, Ungarisch.
Wow, seid ihr
genau,
da
sind wir
multiprofessionell,
multifunktionell. Das ist auch wichtig.
Dann kommen wir zu dir als Person. Wie ist es denn zu deinem Engagement für obdachlose Menschen gekommen? Wie bist du denn hier ins Tageszentrum der Stern gekommen?
Ach, ja, das ist eine Frage. Also grundsätzlich, wie bin ich grundsätzlich, warum arbeite ich vielleicht im sozialen Bereich? Ich glaube, dass ich das schon von zu Hause mitgenommen habe. Soweit ich mich zurückerinnern kann, war bei uns zu Hause so ein Treffpunkt. Da sind die Nachbarinnen immer gekommen, weil sie mit meiner Mutter immer geplaudert haben. Sie war keine Sozialarbeiterin. Muss ich auch sagen, aber irgendwie glaube ich einfach die Möglichkeit zu haben, über Alltagsprobleme, Herausforderungen zu reden, das war bei uns so täglich, das habe ich glaube ich mitbekommen und mitgenommen. Was mich auch irgendwie seit meiner Kindheit begleitet oder ich glaube auch zu mir gehört, ist einfach, ich sage immer, Neugierde oder Interesse an Menschsein. Ich hatte in meiner Ordensausbildung ein Praktikum in der Gruft damals gemacht und Gruft wurde auch von meinen Mitbrüdern gegründet, von den Salvatorianern.
Stimmt.
Und das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Also zu einem Begegnungen mit Menschen, die sehr oft irgendwie schubladisiert oder stigmatisiert werden, die vielleicht, wo man nur sieht, okay, der hat zwei Plastiksackel und ist vielleicht nicht so schön angezogen und da hat man schon ein Stereotyp, ein Bild und man weiß nicht, was verbirgt sich wirklich dahinter. Was steckt dahinten? Wie viel Leid, aber wie viel Freude und Leben und ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, also was für Menschen wirklich hinter diesem
der Mensch
Bild.
Dahinter. Ja.
Genau. Und ich wollte dann irgendwie immer soziale Arbeit studieren. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das umgesetzt habe. Genau. Und kaum war ich mit meiner Ausbildung fertig. Zuerst habe ich noch bei der Caritas gearbeitet, in der Begleitung von minderjährigen Unbegleiteten. Okay. Damals in St. Gabriel in Mödling. Und dann habe ich das Angebot bekommen, hier, also im Stern, als Leitungsstellvertretung, 40 Stunden der Woche, was sehr, sehr viel ist, zu arbeiten. Das habe ich ihm angenommen und bin jetzt mittlerweile 5,5 Jahre hier im Stern, mittlerweile als Leitung. Ich muss sagen, ich habe meine Entscheidung nicht bereut.
Schön.
Ich bin nach wie vor sehr, sehr gerne. Ich lasse mich gerne herausfordern. Die Arbeit ist oft sehr herausfordernd.
Das glaube ich. Aber auch erfüllend wahrscheinlich, oder?
Sehr, genau, es ist auch erfüllend. Ich bin gerne auch mit meinem Team. Da sind junge Leute, die sehr engagiert sind, die sehr viel machen, die ihre Arbeit ernst nehmen. Es gehört zu meinen Aufgaben natürlich auch sehr viel administratorisch und jetzt gerade im Umzugsmodus.
So, ja.
Aber grundsätzlich eben dieses am Menschen nahe zu sein, Menschen zu begleiten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, ist mir wichtig.
Genau,
und
das
und macht auch eine Freude.
Was dich erfüllt und
Was ich vielleicht noch eben da erwähnen möchte, das habe ich hier schon, glaube ich, kurz angesprochen, was uns hier wichtig ist und eben nicht nur für mich, sondern wirklich für das ganze Team, dass die Menschen, die zu uns kommen, hier auch mit ihren Lebensgeschichten, so wie sie auch sein können. Mhm. Wir sind ein niederschwelliges Angebot. Es wird niemand nach Namen gefragt. Die einzige Voraussetzung, um bei uns zu sein, ist Volljährigkeit.
Okay.
Und natürlich, dass sich die Personen an unsere Hausordnung halten.
Na klar.
Das ist jetzt nicht viel. Wir begegnen jedem und jedem mit Wertschätzung, mit Offenheit. Wir pflegen auch eine, ich weiß, dass das vielleicht nicht, also nicht so ein tolles Wort ist oder nicht so unterschiedlich konnotiert wird, Willkommenskultur. Mhm. Also ist da wirklich jeder und jede
kommen. Ist willkommen bei euch.
Mhm. Ja, und wird mit Wertschätzung auch begegnen.
Du hast eh schon ein bisschen auch darüber gesprochen. Du bist ja täglich in Kontakt mit obdachlosen Menschen, die zu euch kommen. Wer sind denn die Menschen auf der Straße? Wer ist von Obdachlosigkeit betroffen? Kann man irgendwelche Gründe nennen? Was erlebst du da in deiner täglichen Arbeit?
Ja, wer sind die Menschen? Ich meine, ich würde auch sagen, Menschen wie mich und dich. Also Obdachlosigkeit kann wirklich jeden treffen und sehr schnell treffen. Ich glaube, jetzt gerade, wo wir auch gesellschaftlich eine Situation erleben, die auch Krieg, Klimawandel, immer weniger Ressourcen, werdende Ressourcen, steigende Armut. Also es kann wirklich jeden treffen. Das sind Menschen, die aufgrund, sage ich jetzt einmal, von unglücklichen Verstrickungen, irgendwie Schicksalsschläge auf der Straße gelandet sind. Also ich möchte das noch einmal wiederholen, dass ich wirklich niemanden kenne, der gesagt hat oder der wirklich auf seine freie, überlegte, reflektierte Entscheidung auf der Straße lebt. Es gibt wirklich verschiedene Gründe, warum Menschen auf der Straße sind. Das ist eben Jobverlust, so vor allem so langfristige Arbeitslosigkeit, das sind Scheidung, da sind Mietrückstände, psychische und physische Beeinträchtigungen, Erkrankungen, Gewalt, Missbrauchserfahrungen in der Familie, Kindheit. Ja, das sind die Hauptgründe, die ich so wahrnehme, die wir auch als Team wahrnehmen.
Ja, und wahrscheinlich dann noch verstärkt, wenn mehrere Dinge zusammenkommen, wie Trennung oder Scheidung und Jobverlust, dann geht es wahrscheinlich noch schneller.
Das geht schneller und eben das ist so ein bisschen wie Teufelskreis, weil um Job zu finden, musst du Deutsch sprechen. Viele von unseren Besucherinnen haben kaum Deutschkenntnisse. Dann brauchst du eine fixe Wohnadresse. Stimmt. Die bekommst du nur, wenn du fixen Einkommen hast. Also wo fängst du an? Was sind die Voraussetzungen? Das ist wirklich eine Spirale. Und für unsere Besucherinnen ist, muss ich auch sagen, also jedes Termin fast eine Hürde, weil sie einfach nicht, also sie sind mit Angst, mit Scham, genau, eben auch mit Stigmatisierung, weil die Personen doch stigmatisiert werden.
Weil sie wahrscheinlich auch schon viel erlebt haben in der
Vergangenheit. Genau, genau. Und sich wieder noch einmal zu trauen und jemandem zu trauen, dass es doch jemanden gibt, den man an mich glaubt und mir auch Gutes will und wünscht und mich daran unterstützt, ist nicht einfach. Also eben auch diese Beziehungsarbeit zu leisten, bis sie sich was trauen, bis sie sagen, okay, ja, das kann ich, das möchte ich versuchen, auch wenn es sie jetzt nichts wird, einfach so ein bisschen Glauben an sich,
haben,
genau, und auch eigene Stärken wieder entdeckend und leben. Ich kann vielleicht kurz eine Geschichte erzählen, die mich, ich meine, die ist traurig, aber irgendwie bewegt mich auch immer wieder zutiefst. Es gab einen Mann, der kam aus Polen und war über 20 Jahre hier, hat gearbeitet, hat auch Familie gehabt und eben so wie es beginnt, hat er immer wieder so am Praterstern kurz eine Pause gemacht, um mit Freunden dann ein Bier zu trinken. Mhm. Und das ist immer mehr und mehr geworden, bis er dann wirklich auf der Straße stand, weil er die Arbeit verloren hat, weil sich die Frau auch scheiden lassen hat. Er hat alle Beziehungen und Kontakte zu seiner Familie in Polen auch abgebrochen, aus Scham. Mhm. Und dann hat er einen Unfall, ist im Krankenhaus gelandet, in wirklich einem schlimmen Zustand, auch mit Leberzirrhose, mit Karzinom. Und im Gespräch mit ihm ist es mir gelungen, irgendwie die Adresse von seiner Familie in Polen herauszufinden. Er konnte sich an die Telefonnummer erinnern. Und mit seiner Zustimmung habe ich seinen Bruder kontaktiert. Die haben dann, ich glaube, nach 2 Jahren voneinander nichts hören, auch miteinander gesprochen. Er war im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Und für mich war das wirklich, nicht nur für mich, auch für die Ärztinnen und Ärzte, die dort gearbeitet haben, auf dieser Station, sehr berührend, weil die Familie, also der Bruder, ist mit einem Rettungstransport von Polen hier gekommen, hat ihn abgeholt, hat ihn mitgenommen, und der Mann ist nach 2 Monaten in Polen in einem Hospiz, im Beisein seiner Angehörigen, Familie dann verstorben. Boah. Und das war für uns alle auch als Team wirklich sehr berührend, weil hier hätte er ein Armenbegräbnis, so wie viele unserer Angehörigen alleine, genau. Aber ja, das ist, ja.
Also haben wir dann auch mal Kontakt herstellen können und genau, im Kreis seiner
Es ist Familie. Nicht immer möglich, nicht immer gelingt das, weil eben Scham besetzt, weil die Kontakte nicht mehr...
Ja, nee, da muss man auch mit Vorsicht und Feingefühl, da genau. Ist auch die Einwilligung, dass
und
es
wenn, okay genau, ist, dass das du ist Kontakt immer mit aufnimmst. Zustimmung.
War schön, dass es gelungen ist, gerade wenn das Ende des Lebens...
Genau, genau so ist es.
Schön. Ja. Jetzt hast du vorher auch angesprochen, es gibt eine Kleiderausgabe bei euch auch. Wie ist das mit den Sachspenden? Also braucht ihr auch immer wieder Sachen? Bringen Menschen was vorbei?
Sachspenden, ja, sehr, sehr gerne. Also wir brauchen immer Sportschuhe, Männersportschuhe. Okay. So Größe 42, 46. Natürlich Schlafsäcke, Zelten, Decken, Wolldecken, die man auch auf der Straße verwenden kann. Handtücher, nachdem wir jetzt duschen haben, brauchen wir Handtücher. Bettwäsche, Hygieneartikel, auch Lebensmittel, aber so
langhaltbares,
genau, so Reisnudel, was wir auch quasi lagern können.
Genau, ja. Und das kann man direkt bei euch vorbeibringen?
Das kann man direkt bei uns vorbeibringen, eben wir sind vom 8 bis 18 Uhr hier.
Ohne Anmeldung?
Ohne Anmeldung, genau.
Also
sehr gerne.
Schön. Ihr bietet tagsüber einen geschützten Raum an für obdachlose Menschen. Welche Bedeutung hat denn Rückzugsraum, nämlich auch tagsüber?
Also ich denke, sich zurückzuziehen, ein bisschen Ruhe zu haben, tut jedem gut, und diesen Bedürfnis ist uns allen, glaube ich, bekannt. Und die Lebensbedingungen auf der Straße sind alles andere als fein und leicht und einladend. Und deswegen auch Menschen, die zu uns kommen, sie fragen sich nicht nur am Abend, wo werde ich heute schlafen, sondern sie fragen sich auch täglich, wo kann ich den Tag verbringen, wo bekomme ich einen geschützten Raum. Und geschützt heißt eben nicht, dass ich von der Polizei kontrolliert werde, dass ich vielleicht von Passanten angesprochen, angeschaut werde, dass ich so wie ich bin sein kann. Und das bieten wir an, weil eben dieses Sein kann, so wie man ist, gehört zum Grundbedürfnissen. Deswegen kommen auch Menschen zu uns, weil wir in diesem So-Sein auch sein können und dürfen, dass sie hier bei uns auch keine Ausgrenzung erfahren, dass sie auch eben ohne Stresssituationen auch hier sein können. Das ist uns wirklich sehr, sehr wichtig. Und das nimmt auch, also sie sind mehrfach belastend, wenigstens das, also können wir ihnen ein bisschen abnehmen oder einfach vermitteln, also hier ist der Raum, wo ihr sein könnt. Was bei uns vielleicht eben das Angebot betrifft, die Personen können bei uns Alkohol konsumieren. Wein und Bier, also keine Schnäpse, kein Hardcore, und auch in einem gewissen Ausmaß. Also es geht nicht so, dass wir achten schon darauf, wie viel getrunken wird, weil wir auch sagen müssen, Personen, die jetzt seit Jahren auch alkoholkrank sind, brauchen einen gewissen Pegel vom Alkohol, damit sie auch ihren Alltag bewältigen können, sage ich jetzt einmal.
Jetzt haben sie schon so eine Last zu tragen, wenn man ihnen dann auch noch verbietet.
Also das geht auch nicht, weil sie dann auch, dann müssen wir wirklich mit Epilepsieanfällen rechnen, mit Rettungseinsätzen wiederum. Also sie brauchen wirklich einen gewissen Pegel, um den Alltag bewältigen können.
Das heißt, in Maßen ist es bei euch erlaubt?
Genau, in Maßen ist es erlaubt. Manchmal machen wir auch strenge Kontrolle, wenn wir merken, da wird schon zu viel und zu schnell getrunken. Aber das heißt auch, in diesen geschützten Raum zu geben, hier auch Alkohol konsumieren zu dürfen, ohne jetzt auch bestraft zu werden. Also in Praterstern, seit 2017 ist Alkoholverbot. Das heißt, dort dürfen sie nicht mehr trinken, deswegen kommen sie auch zu uns teilweise. Ja. Okay. Und wenn das vielleicht auch für viele Menschen paradox klingen mag, dass die Personen brauchen das.
Und ihr habt ein gutes Auge drauf.
Und wir haben ein gutes Auge drauf, genau. Genau.
Ja, das sind alles Dinge, die man auch wissen muss, gell?
Verstehen
muss
im Hintergrund. Ich glaube, das sind eben andere Lebenswelten von Personen, mit denen wir hier wirklich eng zusammenarbeiten und betreuen.
Da muss man sich auch auf die Menschen einstellen, die kommen.
Genau.
Nun zu Ordensfrau. Zu Ordensfrau, Schwester Dominika. Du bist ja Ordensfrau der Salvatorianerinnen. Aber auf den ersten Blick nicht als Ordensfrau erkennen, weil also du hast jetzt dein T-Shirt an mit Wiener Rotes Kreuz.
Ja.
Ihr tragt als Salvatorianerinnen bewusst keine Ordenskleidung. Wie reagieren die Menschen auch hier im Tageszentrum, wenn sie erfahren, dass du eine Ordensfrau bist?
Ja, mit das gibt es auch. Das hätten wir nicht gedacht. Ja, ich glaube, es herrscht... Ich will jetzt eben keinen Vergleich machen, aber so wie wir von Wohnungslosen ein Bild haben, denn die Wirklichkeit nicht entspricht, also sehr oft nicht entspricht, haben viele Menschen auch ein Bild von Ordensfrauen, die der Wirklichkeit nicht entspricht. Also auch sehr oft werden wir als Ordensleute also ein bisschen als andere Menschen bezeichnen. Und da muss ich sagen, ich finde das immer auch spannend und manchmal auch also lustig, wenn wir über eben Ordensfrau sein mit meinen Mitarbeiterinnen sprechen, weil sie noch in Stereotypen leben, weil sie glauben, wir verbringen den ganzen Tag hinter der Klostermauer, weil eben, weil ich als Sozialarbeiterin, also grundsätzlich die Frage, okay, du kannst arbeiten als normale Person, das sind eben so immer so Aha-Momente und Erlebnisse. Und zugleich möchte ich doch sagen, dass eben, ich glaube, es im Leben kommt nicht darauf an, was ich anhabe.
Ganz genau.
Ob ich jetzt Ordenskleid anhabe oder jetzt ein T-Shirt mit WRK, sollte grundsätzlich keinen Unterschied machen. Allerdings, ich denke, in meiner Arbeit würde das doch auch ein bisschen die Arbeit nicht so leicht machen, weil es doch eben auch Vorurteile gibt und weil es bei uns eben vor allem um Beziehungsarbeit geht. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen länger dauern würde, bis jemand zu mir Beziehung aufbaut. Was nicht heißt, dass dass auch bei uns meine älteren Mitschwestern nach wie vor Ordenskleid tragen. Die Entscheidung jetzt für uns, dass wir kein Ordenskleid haben, ist in den 19er Jahren gefallen. Ich finde, das ist auch gut. Ich finde aber auch gut, dass es die Möglichkeit gibt, auch für Mitschwestern auch so ein sichtbares Zeichen, sozusagen die Möglichkeit zu haben und eben Ordenskleid zu tragen. Hier im Stern bin ich zuerst Sozialarbeiterin und Leiterin. Ich mache jetzt keine Verkündigung, indem dass ich mich jeden Tag da im Aufenthaltsraum stelle und sage, okay, jetzt wird gemeinsam gebetet, sondern ich versuche durch mein Sein zu verkünden, also wenn man jetzt von Verkündigung spricht, durch Werte, die mir wichtig sind und die wir, ich glaube, alle, die hier arbeiten und die sich hier aufhalten, auch teilen, wie Freundschaft, Wertschätzung, Toleranz, Offenheit, das Anderssein der Person zu achten. Das ist mir wichtig als Ordensfrau. Und ich glaube, das teilen wir auch alle hier. Ja, also ich genieße dieses Wow-Moment. Ich freue mich, dass das auch so positiv aufgenommen wird.
Positive Überraschungen.
Genau, positive Überraschungen. Es ergeben sich immer wirklich auch tiefe Gespräche über Gott und Glauben, über Suche. Ja, und das schätze ich sehr.
Schön.
Ich sage immer meine Mitarbeiterinnen, das sagen sie selber auch, sie hätte nie gedacht, dass sie eine Chefin, eine Ordensfrau haben werden. Genau.
Natürlich geht das.
Ja. Aber ich glaube, sie fühlen sich auch wohl, sonst ja, würden sie nicht hier.
Das merkt man auch. Also es ist wirklich eine gute Stimmung da.
Ja. Ja.
Zu den Salvatorianerinnen. Erzähl uns ein bisschen vom Charisma der Salvatorianerinnen. Was macht euch aus oder wo seid ihr überall tätig? Was macht ihr?
Also unser Gründer, der selige Pater Franziskus Jordan, war ein Visionär, ein mutiger Visionär. Er war, ich glaube, seine Zeit und auch die Kirche damalige Zeiten voraus. Er träumte, sein Traum war, eine Gemeinschaft zu gründen, wo Frauen und Männer, Priester und Laien gemeinsam arbeiten. Damals, also die Struktur, die er im Auge gehabt hat, war nicht möglich, aus verschiedenen Gründen. Nichtsdestotrotz gibt es uns, es gibt eben drei Zweigen, es gibt den männlichen, weiblichen und auch Laien, die eng zusammenarbeiten. Und ich glaube, dieses Visionärsein, Pionierarbeit zu leisten, gehört zu uns Salvatorianerinnen und macht uns auch aus. Ich denke, wir sind selbstbewusste, mutige Frauen, die kreativ denken und handeln, die sich nicht immer an bewertenden Wegen halten, die auch versuchen, neue Wege zu gehen, etwas Neues auszuprobieren. Die sehr bunt sind, auch an ihren Stärken, an Tätigkeitsfeldern, an Apostolaten sind. Pater Jordan war und ist auch für mich ein Mensch, der sehr breit gedacht hat. Er wollte immer mit allen Menschen, mit allen Mitteln, die Liebe Christi, wie er gesagt hat, auch erlaubt, seine Vision umsetzen und ihm niemanden zwingen, etwas zu tun, sondern einfach als Angebot. Freigestellt und jedem steht es frei, das anzunehmen oder nicht. Oder auch aus dem Angebot das auszuwählen, was mir gerade entspricht und mir wichtig ist. Und zugleich war er also wirklich ein sehr tief in Gott verwurzelt, das Gottesvertrauen trotz allem, in allem, hat ihn durchs Leben getragen, ist für uns auch wichtig, also dieses geerdet sein, verwurzelt sein in Christus und zugleich offen zu sein, den Menschen entgegenkommen, alle einladen, mit allen arbeiten. Ich glaube, das zeichnet uns aus, diese Weite und Tiefe, Universalität an apostolischen Tätigkeiten, an Mitteln, die wir dafür verwenden. Und das, was uns wichtig ist, oder auch was mir auch wichtig ist, also Gott als menschenfreundlich erfahrbar werden lassen. Sehr viele Menschen haben auch ein Gottesbild, der mit dem Gott, an den ich glaube, jetzt nichts zu tun hat, dass der jetzt mit einem Finger, also gehobenen Finger steht und nur schaut, was ich jetzt falsch gemacht habe. Da glaube ich, sind wir Salvatorianerinnen eben von dieser Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes zutiefst überzeugt. Wir glauben daran und versuchen auch Menschen, mit denen wir im Kontakt sind, auch diesen Gott zu verkünden oder einfach erfahrbar zu machen.
Weiterzugeben.
Ja.
Schön. Seid ihr ein guter Nachfolger
unterwegs? Ja. Ja.
Dann eine Frage, die ich allen Podcast-Gästen stelle am Ende unseres Podcasts. Das neue Motto der Ordensgemeinschaften Österreich lautet präsent, relevant, wirksam für ein gutes Leben aller. Was bedeutet dieses Motto für dich? Was verbindest du damit?
Ja. Wachsam, aufmerksam, ansprechbar zu sein. Ich glaube, im Jetzt wirklich zu sein, das, was ich in der Gesellschaft, in der Kirche um mich tut, wahrnehmen, zu versuchen, darauf eine Antwort zu finden, soweit ich eine Antwort auch geben kann, einsatzweise, wenigstens das nicht an mir einfach so vorbeiziehen zu lassen, mich mit Themen zu beschäftigen, sich von Menschen, von der Wirklichkeit auch berühren zu lassen. Versuchen auch durch mein Sein und jetzt auch im Stern, ich glaube, das ist eben sehr relevant, zu versuchen, auch im Kleinen die Gesellschaft zu verändern. Also positive Aspekte, Zeichen zu setzen, indem wir eben einen Raum für Menschen anbieten, die grundsätzlich an den Rand gedrängt werden. Und das verbinde ich eben mit dieser Relevanz und Wirksamkeit. Manchmal denke ich, dass ob ich als Schwester Dominika jetzt wirksam wird, kann ich nicht gleich, also vielleicht benennen, vielleicht werde ich die Früchte irgendwann auch ernten. Also, und zugleich bin ich überzeugt, dass durch die Arbeit, die wir hier leisten, wir doch wirksam sind, sonst würden die Menschen auch zu uns nicht kommen. Und es ist wichtig und relevant, dass es solche Einrichtungen auch gibt, dass es jetzt auch, also abstrahieren von meiner Aufgabe, Ordensleute gibt, die auch etwas Neues wagen, die sich auch mit Themen heraus, also mit Themen auseinandersetzen, die uns alle als Gesellschaft auch betreffen. Mhm. Also ich denke einfach mutig, offen, ansprechbar im Jetzt zu leben.
Ich finde auch, das Motto passt so perfekt zu dir, weil wie ich reingekommen bin, du warst unter den Menschen präsent, ich habe dich gesehen im Raum und das, was du tust, der Stern ist wahnsinnig relevant für die Menschen, die eben diese Hilfe in Anspruch nehmen. Und es ist ja wirksam, wenn ich daran denke, was du mir alles erzählt hast, von der Kleiderspende über die ärztliche und medizinische Versorgung, über die Behördengänge, Sozialarbeit. Also das hat ja dann Auswirkungen auf die Menschen, dass eben wieder gutes Leben gelingen kann. Ja.
Ich denke, das sieht man vielleicht nicht, nicht sofort in der Gesellschaft, aber es geht um jede einzelne Person, die zu uns kommt.
Ganz genau.
Und wenn es uns gelingt, dort etwas zu bewirken, also das Leben jeder Einzelne ein kleines Stück zu verbessern, okay. Das hat eine also hohe Relevanz. Was ich als Schlusswort vielleicht sagen möchte, eben, das beschäftigt mich oder begleitet mich auch, also Papst Franziskus und die Enzyklika Fratelli Tutti, die ich sehr gerne selber lese, wo er auch von Geschwisterlichkeit und Freundschaft spricht. Und diese Geschwisterlichkeit, Freundschaft, das ist auch eine Einladung, um Hoffnungträgerinnen zu sein, zu werden. Hoffnung für die, die vielleicht jetzt auch keine Hoffnung mehr haben, weil sie vom Krieg, von Obdachlosigkeit, von Lebensschicksalen betroffen sind, eben keine Hoffnung haben. Diese Hoffnung weiterzugeben, zu tragen, für viele eben unterstützend da zu sein, das ist auch relevant und da auch wirksam zu sein.
Dann, liebe Schwester Dominika, herzlichen Dank für den offenen und spannenden Einblick in deine Arbeit. Alles Gute dir und dem Tageszentrum der Stern.